So, Julie, letzte Folge des Jahres für uns Aufzeichnung, für die Leute ist schon neues Jahr. Ich würde sagen, unter diesen Umständen, altes neues Jahr, geht's mal los hier.
Genau, let's go, guten Start in die Woche, herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben aufgenommen am 30. Dezember, ihr seid schon in der Next Generation und genau, jetzt geht's los.
Ja dann, Abfahrt.
Abfahrt.
Meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Bene, erst einmal, wie waren die Feiertage? Wie war Berlin an Weihnachten? Was geht ab?
Oh, Feiertage waren, wie erwartet, voll. Und dadurch natürlich auch ein bisschen stressig. Wir mussten die Feiertage verlängern bis zum 28., damit alle Familienmitglieder auf ihre Kosten kommen und man alle gesehen hat und so weiter und so fort. Das war schon viel, aber war immer gemütlich. Das Stressige ist ja im Prinzip immer nur dieses Vorher und dann hin und irgendwo. Sobald man irgendwo dann war, war es ja auch immer mega entspannt, richtig schön, mir ist es wieder aufgefallen, so richtig unnötig viel gefressen wieder.
Ja.
Ja. Das ist so und ist ja auch nur Training, ne? Und jetzt ist es halt so, jetzt kommt das dicke Ende, nämlich der Körper fordert es ein und man muss sich echt richtig zügeln, wieder nicht die ganze Zeit weiter zu fressen.
Ja.
Wie war es bei dir?
Auch gut soweit. Also ich weiß gar nicht mehr, wann wir den letzten Podcast gemacht haben. Also ich war ja noch in Frankreich. Bis zum
6. Letzte Aufzeichnung war direkt vor Weihnachten, ne?
Genau, das war direkt vor Weihnachten. Sprich, das heißt, Weihnachten war auch entspannt, war bei Tante und bei Onkel, ein Dorf weiter. Gans gab es leider nicht. Oder was heißt gab es gar nicht? Ich bin kein großer Verfechter von der Gans, weil manchmal ist sie zu fettig und das Fleisch ist zu trocken, je nachdem, wie man sie zubereitet. Und da hatten wir dann aber einen Perlhuhn, was ich persönlich auch ein bisschen besser finde, weil von der Größe kann man es irgendwie ein bisschen besser managen.
Ach krass, habe ich noch nie gegessen.
Und auch sehr lecker. Und dann habe ich als Vorspeise, mein Bruder haben uns überlegt, weil wir waren für die Vorspeise so zuständig, was machen wir denn als Vorspeise? Machen wir irgendwie Meeresfrüchte, haben wir gemerkt, nee, das passt nicht so, tak, tak. Und dann haben wir einfach Ente, weil seitdem ich in Frankreich war, glaube ich, habe ich jeden Tag Magret de Canard gegessen, weil ich liebe das. Bœuf Bourguignon habe ich ja einmal gemacht. Bei der Austerbank waren wir, da haben wir auch richtig viel Austern gefressen, oder ich.
Mhm.
Und,
Austern, ey, da. Haben wir nicht letztes Mal über Austern geredet? Ja, ne?
Ich glaube, wir haben letztes Mal auch, entweder man mag es oder man mag es nicht.
Als ich da dein Foto gesehen habe, dachte ich auch wieder nur, alter Popel, ey. Einfach nur Popel in Muschel.
Ja, ja, aber lecker, ist halt, ich lieb's halt.
Na gut.
Und,
Muss man wollen.
Muss man wollen, du sagst es, muss man wollen. Naja, und dann am 26. Bin ich ja eigentlich auch wieder zurückgefahren nach Frankfurt, beziehungsweise zurückgeflogen. Und dann ging es eigentlich auch wieder direkt weiter. Also sprich...
Ja, dann war bei dir ja richtig Action, ne?
Genau, da war Action. Wir hatten endlich mal wieder die HWSD-Party. Das war geil. Sprich, das heißt, die haben wir einmal im Jahr, immer am 26. im Robert Johnson von Hardwork Soft Drink. Und die letzten 3 Jahre fiel es halt aus wegen Corona. Und jetzt ging es wieder. Ich bin hier parallel noch ein bisschen am...
Du bist am Umräumen irgendwie.
Ja. Wir haben am Anfang, ich hab an die ZuhörerInnen, habe ich vorhin gefragt, so, zwei Balken auf dem Aufnahmegerät, reicht es? Ja, reicht. Und dann haben wir angefangen, dann war es gleich schon einer. Da habe ich mir gedacht,
Und jetzt hast du dich an eine Steckdose gesetzt, oder
genau,
was?
Genau.
Sehr gut.
Genau, 26. Frankfurt gelandet. Dann Freundin getroffen, dann waren wir haben wir Bude bezogen. Genau, und dann waren wir erst in der Badia Essen, das ist da das Resto von der Schirn. Da hat der Max Faas, das ist der neue Warm-Up-DJ, Pasta gemacht, das war geil. Da waren wir schon mal so, würde ich sagen, 30, 35 Leute. Ja, und dann sind wir halt alle ins Robert marschiert. Tibi und ich haben Visuals gemacht. Francesco Delgado hat gespielt, wie jedes Jahr. Christian AB. Also für alle Leute, denen es die Namen nicht sagt, aber es gibt einige, das denen auch was sagt. War auch witzig, komme ich gleich dazu. Flada hat gespielt, Thilo aus Korea, Felix, also die ganze Bagage. So, und es war geil. Und das Robert, krass. Ich glaube, war bis 10 Uhr waren wir da, 10, 11 Uhr, dann wurde zugemacht. Und dann hatten wir in Offenbach in den Parkside Studios die After-Hour-Location. Auch richtig geil, das ist so mit Panorama-View, so, was ist das?
Wir reden von 10, 11 Uhr am nächsten Tag, ne?
Genau.
Ah, okay.
und das ist auch ein geiles Gebäude, das sind so Ateliergebäude, so im Jugendstil, würde ich sagen. Mhm. Also riesige Fenster, Fronten. Und da hatte Karl und Co., also auch die von Hardwork Soft Drink, das Label, Musiklabel, schon alles aufgebaut. Ein Kollege aus Frankfurt hat komplett die Bar aufgebaut, mit EC-Karte, Apple Pay, alles möglich. Und dann wurde da nochmal Gas gegeben, ja, bis abends um, ich glaube, 10. Der Mayel, genau, der ist aus Südamerika noch eingeflogen worden. Der kam um 6, der hat da nochmal von um 7 bis um 10 gespielt. Ja, und zwar, es hat einfach Bock gemacht. Der Sound war übertriebens gut, die Anlage war Chef und die Leute waren top motiviert. Und ja, jetzt muss man wieder ein Jahr warten, bis es wieder eine ordentliche Party gibt.
Ja, krass. Nicht schlecht, ey. Dann deine Storys gesehen und habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, ist er immer noch unterwegs?
Wie lange wird das gehen? Ja, und apropos, jetzt würde ich sagen, es kamen zwei Belgier auf mich zu, die extra für die Party gekommen sind und meinten zu mir, ey Julien, wir finden es faszinierend, wie du elektronische Musik bzw. die Techno-Szene und Radsport miteinander zusammentust, die auch sehr große Radfahrbegeisterte sind. Wir haben lange drüber geredet, wie wird die Saison 2023 aussehen von den belgischen Fahrern, von den deutschen Fahrern, was wirklich sau interessant war. Wirklich nice. Und dann waren noch zwei, drei andere, also Deutsche, die auch meinten, ja, die feiern das halt einfach ab, dass 8000 Watt halt einmal Technomusik ist und Radsport. Und die sind genau in between und feiern es halt übertrieben ab.
Witzig. Nee. Ja, Radsport hat halt jetzt richtig krass große Schnittmengen in alle Richtungen. So. Das ist halt einfach so.
Ja.
Aber das ist geil. Ja, voll gut. Da können wir im Prinzip mal richtig einsteigen. Wir haben ja jetzt ein langes Jahr hinter uns. Wir haben dieses Jahr es geschafft, endlich den Podcast anzufangen. Was haben wir jetzt? Ist jetzt Folge 27 schon, ne?
Ja.
Ich glaube schon.
Ja, ja.
Da sind wir jetzt auch schon fortgeschritten. Und zum Jahresende hast du gedacht, und auch eine sehr gute Idee, hast du mal eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, oder?
Genau.
Und können wir einfach mal so ein paar, jetzt natürlich nicht alle, aber so ein paar Fragen, die ihr an uns oder an Julien oder an mich hattet, jetzt einfach mal zum Jahresende, beziehungsweise für euch zum Jahresstart, einfach mal durchgehen, würde ich sagen, oder?
Genau, weil ich meine, Jahresreview macht jeder. Das kommt bei uns erst Anfang des nächsten Jahres, wenn überhaupt. Ja. Von daher haben wir gedacht, komm, machen wir mal ein paar Fragen. Vielleicht gibt es da ein bisschen Bedarf und es ist auch sehr viel Bedarf da. Wir haben jetzt mal eine kleinere Auswahl an Fragen zu verschiedenen Themen rausgeholt und macht euch keine Sorge.
Gucken wir mal, wie viele wir schaffen.
Genau, wir gucken mal, wie viele wir schaffen. Macht euch keine Sorge, die nicht beantwortet werden oder die diesmal nicht dabei sind. Ich glaube, sowas ist ganz cool. Da könnt ihr uns auch nochmal Feedback geben, ob ihr sagt, ey, das finden wir cooler, das ist sau boring. Kann man das natürlich immer mal wieder machen. Und wir fangen mit der ersten Frage an, die alle Wattner und Wattnerinnen da draußen interessiert. Von Jan. Grüße Jan, Doppel-N und Y. Wie viele Kilometer wurden abgestrampelt im Jahr 2022? Und wie viele sollen es 2023 werden? Und Bene, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es richtig, richtig enttäuschend. Ich war bis zur Hälfte des Jahres, war ich echt gut dabei. Und dann, ja, wie das so ist, dann kommen die Sommerferien, dann kam ein Hund, dann war nicht mehr so viel los. Bei mir sind es tatsächlich dieses Jahr nur 7,5 geworden. Aber nächstes Jahr sage ich hier und jetzt auf jeden Fall wieder 10.
Top.
Ja, das ist der Plan.
Top. Ich meine mal so, das ist doch schon mal was. Also bei mir waren es laut Strava 6.139 Kilometer. Das war auch, ich glaube, das einer der kleinsten, oder ich glaube sogar einer der kleinsten Zahlen seit der Aufzeichnung. Okay, die Citybike-Touren sind da drin nicht. Aber wie du auch schon sagst, dieses Jahr war viel los. Diplom, ja. Dann die ganzen Radrennen, ja. Der Umzug, die Jobs etc. pp. Aber gut, ich meine, da ist immer Luft nach oben. Vor 2 Jahren, glaube ich, hatte ich genau 8.000. Fall. Und Grüße gehen raus an Simon, dem habe ich heute geschrieben. Der chillt morgen, der hat seine 10.000 komplett gemacht.
Stark. Ja, ich habe bei mir war tatsächlich irgendwie der große Break war mit Anfang Corona und vor allem bei mir dann halt nicht mehr strukturiert trainieren und keine Rennen mehr fahren. Vor Corona hatte ich, glaube ich, immer so 13.000, 14.000 oder so. Dann richtig fies 2020 Corona-Jahr hatte ich, glaube ich, 6. So richtig schön halbiert erstmal oder sogar noch weniger. Und letztes Jahr waren es irgendwie so knapp 8 oder sowas. Und dachte ich, dieses Jahr könnte ich nochmal drauflegen. Klar, da kam jetzt so gerade so mit Hund dazu, lange Sommerurlaub gemacht und so. Aber bei mir natürlich auch keine Commutes drin. Ne? Also jeden Tag zur Arbeit mit dem Rad, das ist da natürlich nicht drin. Möchte ich hier auch nochmal an alle da draußen, zeichnet, aber wenn ihr das wollt, zeichnet es für euch auf, aber ladet es nicht bei Strava hoch, ihr werdet direkt blockiert. Immer diese gleichen Fahrten zur Arbeit hin und her in meinem Strava-Feed, ey. Das ist mir nix.
Aber kann man nicht mittlerweile auch bei Strava, wenn du einen Pro-Account hast, mehrere Bikes aussuchen, dass du sagst, okay, gut, ich hab
klar, Fahrrad aber A, B, C. Ich glaube, die Leute wollen ja, dass man das sieht. Also du kannst ja auch ich kann einstellen, dass ich keine Commute sehen will, aber dafür müssten die Leute ja angeben, dass es ein Commute ist.
Ah.
So, okay. Aber wenn du es als ganz normale Fahrt hochlädst, dann wird es ja angezeigt. Aber das ist Schummeln, Freunde.
Okay.
Zählt nicht.
Okay.
Weiß ich jetzt aber auch nicht, also mein Arbeitsweg ist jetzt nicht so krass weit, dass es sich so krass lohnen würde, aber naja, kann jeder machen, wie er möchte. Ihr werdet einfach nur aus meinem Strava gelöscht.
Genau, apropos, wenn wir bei Strava sind, wie gibt es eine Funktion, eine Hack, dass man, weil ich glaube, ich habe über 1.000 Freundschaftsanfragen.
Ja, ich habe irgendwann gesehen, ich habe das erst nicht gecheckt, dass es da so ein Anfrageding gibt. Und erzähl mal, willst du die alle löschen?
Nee, gibt's eine Möglichkeit, die alle auf einmal anzunehmen oder zu löschen? Du musst alle einzelne akzeptieren, bist du dir sicher? Ja. Und ich mach das alle paar Monate mal.
Wahrscheinlich ist es wie bei Instagram, dass du, wenn du dein Profil auf öffentlich machst, also auf muss nicht anfragen, dass du dann, dass alle quasi akzeptiert werden. Hm. Bei Instagram ist es so, wenn du ein privates Profil hast und du hast Folgeanfragen, dann und du da machst dein Profil dann öffentlich, dann werden die automatisch alle angenommen.
Ja.
Also wenn du das bei Strava machst, dann würde das wahrscheinlich auch so funktionieren. Wenn du jetzt dein Profil öffentlich machst, dann ist es wahrscheinlich das Gleiche. Ist irgendwann letztens aufgefallen, dass ich da auch so eine lange Liste habe, aber ich weiß nicht, also Leute, bei mir Strava ist nicht so spannend, als dass ich das lohnen würde, bei mir da daily reinzugucken. Ich habe das tatsächlich nicht so wie Maxe zum Beispiel, ist richtig krass. Der ist bei Insta nicht so aktiv, aber der gibt sich mal richtig Mühe bei seinen Strava-Sachen. Also lohnt sich bei der Menge, die er fährt, auch. Aber halt so richtig mit Fotos und Beschreibung der Fahrt und so. Und gute Titel hat er immer und so. Das mache ich nicht. Bei mir heißt es einfach immer nur Fahrt am Nachmittag und vielleicht ist mal ein Foto mit drin, aber seid nicht böse und nicht traurig, wenn ihr nicht mein Strava sehen könnt. Vielleicht muss ich da mal aufräumen und vielleicht mache ich da mal
so. Ich meine, du kannst da halt was ganz Gutes, das hatte ich früher mal viel gemacht auf Strava im 8000 Watt Club, du kannst halt Links und so weiter machen, das ist halt ganz gut, was du bei anderen Plattformen noch nicht machen konntest, also sprich, du konntest Links machen, jetzt können wir da auch jetzt endlich mal unsere Podcast-Folgen reinladen, dann könnt ihr direkt draufklicken und werdet weitergeleitet
an die verschiedenen... Wir könnten einen 8000-Hertz-Club machen.
Zum Beispiel.
Schreib mal auf.
8000-Hertz.
Machst du ein Protokoll?
Strava-Club, yes, ist eingetragen.
Sehr gut. Ey, dann, wenn wir schon bei so wichtigen Themen sind, direkt die nächste Frage. Welches Sternzeichen bist du?
Sternzeichen Wattner. Ganz klar. Sternzeichen, ich bin Dings, Jungfrau.
Jungfrau, glaubst du an so Sternzeichen-Sachen?
Nee, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht religiös oder so. Ich glaube eher so, wenn dann so eher so an Karma. Wenn man korrekt zu den Leuten ist, ist das Karma auch korrekt zu dir. Aber ich bin jetzt nicht so, ich weiß nicht, was gibt's da, ja, wenn der Löwe und der Widder sich gut verstehen, dann kommt die Jungfrau noch dazu und dann steht der Mond auf 7:30 und so. Puh. Also nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so in dem Game drin. So.
Ja, ich bin Fisch und meine Oma hatte da immer so einen Drall. So, ne? Die hat da schon so, die hat auch dann so irgendwann so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Lebenshoroskop mal erstellen lassen, irgendwie so, als meine Schwester und ich Kindern, also klein waren. Und ich glaube, es ist schon viel Hokuspokus, gerade auch wenn man so ein bisschen hört, wie so Horoskope erstellt werden und so, ne? Aber ich finde es tatsächlich immer erschreckend, wie gut das passt. Und vor allem glaube ich schon, dass was dran ist an diesen typischen Charakteristika von Sternzeichen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du dir durchliest, wie so ein Fischemann ist, ich bin halt genau, das ist genau so meine Beschreibung so. Ja? Und wenn du dann mal so, wenn du Leute kennst und dann so, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, was andere Sternzeichen irgendwie so Steinbock sind, irgendwie aufbrausend oder was auch immer so. Und man kann da schon viel irgendwie so ableiten. Das war so witzig immer, wenn ich irgendwie eine neue Freundin hatte, hat meine Oma mich immer als erstes gefragt, was für ein Sternzeichen die hat und hat mir dann gesagt, so, ob das läuft oder ob das nicht läuft. Also das war immer sehr, und es war erschreckend präzise. Also das war...
Wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich damit ein bisschen beschäftigen, ohne dass sie jetzt so gleich so ESO-mäßig unterwegs sind und da irgendwie die Kristallkugel um den Hals hängen haben, scheint es schon auch alles wieder plausibel. Also da gebe ich den Leuten auch recht, aber gut, ich habe jetzt Fahrradfahren als Hobby, vielleicht werde ich mich auch irgendwann hobbymäßig mit Sternzeichen beschäftigen und dann haut es dann sicherlich auch hin.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich ein ganz, ganz, ganz witziges Feld. Also genauso wie du, ich bin zwar evangelisch und war auch auf einer evangelischen Schule und bin auch getauft und konfirmiert, aber bin halt überhaupt nicht im Game drin. Aber ich glaube schon an irgendwas so. Irgendwie so, aber mehr so universummäßig, so wie du auch meinst, so mit Karma und Universum. Ich glaube schon, dass irgendwas hat schon was vor mit uns, so, aber ich glaube da auch immer nur ans Gute.
Ja, ja.
Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand ist, der Bock hat, uns zu bestrafen. So. Nee, ich glaube, ich bin grundoptimistisch und ich vertraue darauf, dass das Universum das schon alles regelt. Also einfach, es macht es mir auch einfach einfacher.
Das endlose Universum.
Ja.
Genau, wenn wir bei Sternzeichen sind, da ist ja natürlich auch naheliegend das Weizenbier. Vom
Just voll. Ach ja, stimmt, die Frage davor war von Niklas.
Niklas. Jots voll meinte, hat uns gefragt, wie viele Weizen könnt ihr saufen? Bene nimmt erstmal einen guten Schluck aus seinem Weizenglas.
Weizen ist natürlich sehr spezifisch. Wollen wir einfach mal auf halbe Bier. Weil ich bin echt mehr Pilztrinker.
Ja, ich glaube,
aber wahrscheinlich ist es geht um Weizen, war wegen der Menge.
Ja, weil sonst würde er hinschreiben Bier. Und Weizen ist ja auch nochmal ein bisschen gehaltvoller.
Oder er ist einfach Bayer und es gibt für ihn nur Weizen. Weiß man nicht. Also sagen wir mal Weizen. Ich hab's mit Weizen tatsächlich noch nie wirklich probiert, weil ich kein großer Weizentrinker bin. Daher kann ich es für Weizen nicht genau sagen. Ich kann tatsächlich erschreckend viel trinken. Aufgrund meiner Sozialisierung in der Jugend, dadurch, dass es bei uns nie irgendwas anderes an Drogen gab, außer Alkohol. Also meine komplette Jugend lang nichts gekifft oder irgendwas anderes genommen. Es war halt immer nur Suff. Davon da aber in unchristlichen Mengen. Und das ist ein bisschen wie Radfahren. Diese Lebenskilometer, die man hat. So, wenn man in der Jugend viel gesoffen hat, dann kannst du einfach immer weiter ganz stabil trinken. Ich glaube, ich könnte das überhaupt nicht irgendwie festmachen an einer bestimmten Menge, weil das halt irgendwann zählt man nicht mehr mit. Ich glaube, ich war irgendwann mal ein einziges Mal auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest. Und ich glaube, da bin ich so über den Tag, also da stehst du ja irgendwie morgens irgendwie am Zelt und gehst rein und wir sind danach dann noch irgendwie in den Club gegangen. Also über einen Tag verteilt waren das, glaube ich, schon so, ja, so 8-9 Mass oder so. Und dann noch irgendwie zwei, drei Gin Tonic im Club danach. Ah, schon nicht
wenig.
Nicht gesund. Ja. Nicht, vor allem ist es auch eine absurde Menge Flüssigkeit, die man einfach zu Aber ja, doch, ich bin aber aus dem Alter raus, wie man hört, wo ich mich damit brüsten würde.
Vielleicht war es ja auch eine indirekte Aufforderung vom oder Einladung vom lieben Jost voll, wenn wir nächstes Mal in der Weizenbiergegend sind, nehmen wir jetzt mal an, dass wir mit dem uns ja ordentlich ein reinstellen. Also ich denke, da würden wir nicht Nein sagen.
Das stimmt. Ich habe mal viel Weizen getrunken. Ganz eklige Phase, da habe ich Bananenweizen getrunken. Und das ist mal, also da wirst du einfach richtig satt von. Und ich glaube, ich habe irgendwie 6 Bananenweizen getrunken. Vielleicht gilt das als Weizen. Ey, mit Bananensaft drin ist ja noch mal gehaltvoller.
Ja.
Also da bist du auch erstmal satt.
Ja.
Auch ein ekliges Getränk eigentlich. Ich habe mal in einem Restaurant, stand auf der Karte Energy Paule und ich konnte es nicht zuordnen, habe ich mal bestellt. Das war ein Paulaner Weizen mit Red Bull drin. Das war widerlich, Alter. Ekelhaft. Energy Paule. Wer kommt denn auf so eine Ideen? Nehmt mal hier, schreibt uns mal, ob das ein Ding in irgendeiner Region ist. Energy mit Weizen. Ist auf jeden Fall ekelhaft.
Energy Paule. Auch geiler Name. Also ich bin ja selber jetzt nicht so der Biertrinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, wann hatte ich das letzte Weizen getrunken? Ist auch schon wirklich lange, lange her. Wobei ich sagen muss, Weizen, finde ich, da das ja noch so einen cremigen Geschmack hat und so einen vollen cremigen Geschmack und ich da dann immer gleich an auch Nahrungszufuhr denke, finde ich das ganz angenehm. Ich kann jetzt auch keine Zeile sagen, dass ich sage, okay, das waren 2, das waren 15 oder das waren doch das ganze 250 Liter Fass. Was mir aber aufgefallen ist, auch wenn es kein Weizen war, wo ich in Bamberg war, im Franken, habe ich ja dort auch so ein Bier getrunken von so einer Brauerei. Und das ging mir auch richtig, also das war auch richtig, das war auch, das ging mir richtig gut rein. Es war ein guter Geschmack, gut, es gab auch Klöße und weißt du, das ganze Ambiente, das Kreuz war über mir und so, weißt du, das ist nochmal was anderes. Aber richtig. Diese klassischen Biere, so Becks etc. pp., da könnte mich jagen.
Das ist witzig, hat sich das tatsächlich auch geändert. Ich habe halt immer, wir haben früher einfach dadurch, dass es das Billigste war, haben wir immer Oettinger getrunken, immer schön Oettinger-Kisten gekauft. Ja. Aber ich habe sonst mein Leben lang eigentlich immer Schulle getrunken, also Schulter ist hier aus Berlin. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Ich trinke jetzt voll viel so Helles. Das ist irgendwie so ein bisschen
weicher.
Keine Ahnung, richtig, richtig schön kaltes Helles, das schmeckt auch schon gut. Aber Weizen konnte ich früher gar nicht trinken, weil es einfach so, es hat mir für mich immer nach gegorenem Apfelsaft geschmeckt. So, mein Vater hat früher ab und zu mal, also gerade so im Sommer, irgendwie schönes kaltes Hefeweizen so. Aber das fand ich immer irgendwie eklig. Mittlerweile geht es, aber stelle ich mir auch nicht. Hier, alkoholfreies Weizen, das trinke ich viel. Das ist geil.
Ist auf jeden Fall so ein Sommergetränk. Ja, würde ich sagen.
Das ist geil. Hier, machen wir direkt einfach mal. Aber du bist stabil am Weinglas, ne? Das kannst du.
Genau. Wein trinke ich gerne. Wein trinke ich wirklich gerne. Jetzt auch keine Unmengen, aber doch, wenn mir der Wein schmeckt, bin ich gerne dabei. Also mein absolutes Lieblingsgetränk ist immer noch Apfelsaftschorle. Aber wenn es auf Alkohol umschwingt, ja doch, Wein.
Das muss einfach ein bisschen stehen lassen, die Apfelsaftschorle.
Eben, dann haben wir gleich wieder Äppler.
Da sind wir wieder. Nächste Frage von Felix Leiter. Was hört ihr privat für Podcasts?
Also auf Platz 1.
Was hörst du außer 8000 Hertz und noch so?
Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also ich habe auch erst dieses Jahr mit Podcast hören angefangen. Und es war natürlich 8000 Hertz. ein kleiner Insider. Ich schlafe zum Einschlafen, brauche ich immer einen Podcast zum Einschlafen. Immer, egal wo ich bin.
Ah, echt, ja?
Egal, ob ich beim irgendwo im Zelt in der Pampa mit dem Gravelbike bin oder im Hotel oder wo auch immer. Mit jemand oder nicht. Gut, ich habe Earpods. Wenn ich keine dabei habe, frage ich die Person, sorry, ich muss Podcast hören. Schlummermodus, 10 Minuten. ich bin da eigentlich klassisch unterwegs. Ich sag mal, SWR 2 Wissen. Deutschlandfunk Hintergrund, SWR 2 Feature, eine Stunde History, netzpolitik.org, The Daily von der New York Times, HR Info das Interview, WDR 5, Doc 5 das Alter. Feature, Europa
das,
heute.
Weißt du, wie sich das anhört? Das hört sich an wie die Kanäle an meinem Fernsehen zwischen 80 und 95, ey.
Genau.
Aber das sind deine Einschlaf-Podcasts oder nee, sind das die, du auch aktiv hörst?
Die höre ich immer aktiv. Die höre ich immer aktiv. Vrind, wer redet, ist nicht tot. DLF Doku. Wenn man jetzt nochmal von dem Politik-Podcast ein bisschen weggeht, da habe ich noch einige. Höre ich zum Beispiel gerne Cookhausen. Das ist ein Surf-Podcast, ein Wellenreit-Podcast. Ah, ja. Alles in Butter finde ich auch nicht schlecht von WDR 5. Da geht es um Kochen, auch wenn es manchmal ein bisschen nerdy ist. Dann wieder, wenn ich, sagen wir mal, so Sport-Podcast habe, höre ich einen französischen Sportcast, Sportcell, der sich hauptsächlich auf Gravel- und Long-Distance-Szene beruft. Was ich ganz interessant finde, weil man dann auch nochmal die Perspektive aus Frankreich hat. Also man hört dann jetzt nicht nur einen englischsprachigen Podcast aus England oder aus Amerika, sondern gerade aus Frankreich und hat gerade die ganzen französischen Profifahrer und Fahrerinnen drin. Was ich ganz angenehm finde, das ist auf Französisch. Zeitverbrechen, normal.
Du hast sehr, sehr viele Podcasts.
Genau, und was ich auch sehr, sehr liebe, pass auf, ist ein T3N-Interview, also dieses Techie, ja, wo es eigentlich um Tech geht. Und Popular Front von Jake Anraham. Das finde ich auch einer meiner Lieblingspodcasts. Es geht um so Nischkonflikts. Also warum jetzt das türkische Militär in Rojava wieder die PKK bombardiert, über Bratislava, das Terrorgram-Shooting, also dass es ja so eine Szene gibt auf Telegram, die sich gegenseitig pushen, um fremdenfeindliche Amokläufe zu begehen. Da gab es einen recht großen in Bratislava, der auch unter dem Radar war. Und halt also Nischkonflikt, ob das jetzt die Unabhängigkeit ist. Auf Korsika gibt es ja seit Anfang des Jahres wieder richtig viel Demos, Stress und so weiter. Und so Sachen, die so ein bisschen unterm Radar sind. Das sind so meine... Creativity Sucks, das ist ein englischer Podcast über die Kreativszene. Themen wie Does Sex Still Sell? What Actually Is The Meta Worth? Why Are Digital Products So Complicated? Oder Can Design and Advertising Save Politics? Und Is Advertising Going Worse? Das finde ich auch ganz nett.
Du warst letztens, wenn wir gerade bei Kreativität sind, du warst gerade wieder das zweite Mal bei Ohne den Hype drin, ne?
Genau.
Genau. Jahresrückblicks-Folge.
Genau.
Mal reinhören, auch sehr interessant.
Ohne den Hype geht auch um deutsche Kreativszene, also im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo verschiedene Kreative, Fotografin, Designer, Konzepter von Freelance bis hin Chefs von BMW Designabteilung oder von der Zeit, Mirko Bosch etc. interviewt werden zu verschiedenen Themen. Und das ist auch auf jeden Fall sehr interessant, könnt ihr euch gerne reinholen. Und dass wir auch sagen, dass wir ein Fahrradpodcast sind, höre ich natürlich auch Life in the Peloton und The Creative Cyclist. Die kommen jetzt nicht so regelmäßig raus, aber die sind auch sehr, sehr nett gemacht.
Das ist ja einiges bei dir.
Ja, das war noch nicht alles.
Sag mal, bist du Freelancer, dass du so viel Zeit hast, Podcasts?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre...
In deinen 6300 Kilometern hast du die nicht alle gehört.
Ich höre Podcasts vor allem halt, wenn ich klar durch die Stadt fahre, von A nach B. Da höre ich viel Podcast. Und bei der Arbeit höre ich eigentlich viel Musik. Und sonst eigentlich zum Kochen höre ich Podcast und eigentlich immer, wenn ich alleine unterwegs bin, höre ich eigentlich Podcast und ziehe mir da halt so die Themen rein. Oder morgens auch. Morgens höre ich meistens auch immer Stunde. Dann checke ich immer, okay, was sind die aktuellen Themen, wo habe ich Bock drauf? Und dann ziehe ich mir das ein bisschen rein. Wenn man jetzt, sagen wir mal, Arbeit am Rechner macht, wo man jetzt nicht lesen muss oder so Sachen, sondern wo man Sachen abarbeiten muss.
Ja, das ist halt bei mir der Downer. Also dadurch, dass ich die ganze Zeit irgendwie entweder mit Leuten zusammen oder halt irgendwie mit Schrift und Wort arbeite.
Das ist schwierig.
Das ist halt mega, bei der Arbeit kann ich auch nicht Podcast hören. Und bei mir ist es halt dann echt so, dass ich meistens Weg zur Arbeit oder irgendwie, wenn ich unterwegs bin, höre ich halt meistens einfach Mucke zum Beispiel, ne? Weil es einfach so viel einfacher für mich zum Auswählen ist. Und ich finde es halt schade, wenn man Podcasts hört und man hört halt nicht richtig hin, dann ist es auch so ein bisschen verschenkt. So, dann kann ich mir auch lieber einfach einen dicken Beat aufs Ohr hauen.
Eben.
Aber deswegen, ich habe gar nicht so viele Podcasts, die ich regelmäßig höre. Also ein tatsächlich, den ich wahrscheinlich jede Woche mehr oder weniger höre, ist halt wie die meisten wahrscheinlich Gemischtes Hack.
Mhm.
Das ist tatsächlich irgendwie so mein Regular. Ansonsten höre ich eher so themenbezogene Sachen. Ne? Also irgendwie zum Beispiel, ich höre gern Feel the News von Jule und Sascha Lobo, aber da auch dann tatsächlich so themenbezogen. Ne? Mhm. So was gucke ich immer so, was ist das Thema in der Woche? Und dann höre ich da rein. Genauso wie Hotel Matze zum Beispiel, mega abhängig davon, wer zu Gast ist. Suche ich mir dann irgendwie immer nur raus, was mich interessiert. Während der Grand Tours oder während der Saison höre ich eigentlich jeden Tag dann immer so die Zusammenfassung bei The Move, ne? Also von Lance Armstrong und George Hincappy.
Mhm.
Super interessant, deren Einschätzung dazu. Das finde ich immer super spannend. Was höre ich sonst? Ja, sonst immer nur so echt partiell, ne? Irgendwie so, wenn es mal irgendwie thematisch mich interessiert. Manchmal so, wenn ich irgendwas, wenn ich so Personen interessant finde, dann suche ich einfach danach, ob die irgendwo so Interviews geben, zum Beispiel hier von Aladin El-Mafalani, okay. der Soziologe, dann gebe ich das halt ein und ziehe mir halt irgendwie so alle Interviews rein, die der irgendwie mal gegeben hat, die irgendwie bei Spotify online sind. Thematisch ja auch zum Beispiel hier von Paul Ripke, Alle Wege führen nach Ruhm. Wenn mich das Thema oder der Gast zum Beispiel interessiert, ja, so ist es halt irgendwie bei mir. Was gibt's noch? Ja, früher habe ich Schacht und Wasabi noch gehört, also Deutschrap-mäßig, aber seitdem die das nicht mehr machen, ist irgendwie Deutschrap-Podcast-mäßig ist dünn geworden.
Gut, da gibt's ja...
Sag ich dir, wie es ist dünn geworden.
Da gibt's ja dann...
Gibt's Machiavelli, der ist auch ganz gut, aber das ist mir auch manchmal ein bisschen, ist ja so auch gemischt, so Rap und Politik. Da müsste ich mir aber die Zeit für nehmen.
Ah.
Irgendwie, das ist tatsächlich dann oft so, dass es nicht...
Gut, da gibt es ja gute so. YouTube-Formate.
Aktuelles Thema, ein Podcast, der bei mir reingerutscht ist, einfach weil aus aktuellem Anlass, ist der Welpentrainer.
Mhm.
André Vogt, der Welpentrainer. Also jeder, der einen Hund hat, sich einen Hund holen will oder sich gerade einen Hund geholt hat, unbedingt André Vogt, der Welpentrainer. Mega gut. Der hat auch eine Sendung auf Six. Einfach mal reinschalten, mega sympathischer Typ und tatsächlich sehr hilfreich. Er hat richtig gute Tipps.
Perfekt, dann machen wir das. Dann,
ab und
dann.
So, ja. Einen habe ich noch.
Ja,
All the Smoke ist ein Basketball-Podcast. Den höre ich manchmal. Sehr interessant.
Perfekt. Dann machen wir auf jeden Fall für den nächsten Post, der mit unserem Podcast zu tun haben, eine Slideshow, wo jeder seine Top 10 Podcast nochmal auflistet. Und Grüße gehen raus an Rick Zabel, wenn der mal eventuell zuhört. Genau, den habe ich auch. Da gehe ich dann auch, gucke ich aber auch immer dran beim Rick, wenn es zum Beispiel, je nachdem, welche Gäste da sind und welche Rennen er fährt. Weil das finde ich dann immer ganz nice, weil er dann wirklich so im Feld ist. So, weißt du, das finde ich halt immer...
Stimmt, Radsportmäßig ist bei mir auch Rick, aber vor allem, wenn Tanja auch da ist.
Genau.
Ich finde das immer interessant, wenn die sich da austauschen, die beiden Sichtweisen, oder halt, wenn er irgendeinen Gast hat, der mich interessiert. Und wenn ich mir so richtig nerdig geben will, dann höre ich Science von Lennart und Lukas, auch vor allem, weil ich... meinem Freund Lennart gerne beim Reden zuhöre und ich den nicht so oft sehe und dann höre ich den wenigstens und die haben halt echt richtig krasses sportwissenschaftliches Know-how über Training, die analysieren die Daten von Profis und so weiter. Das ist interessant. Ab und zu komme ich nicht mit, wenn es dann um Minimal und so weiter und so fort geht, aber so das meiste verstehe ich dann irgendwie schon noch und das ist dann ist echt interessant, wie die das aufbereiten.
Geil, gut, das hatte ich, den hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß, was die Jungs machen, aber das
ist Science. S-C-Y-N-C-E heißen die. Checkt da mal rein, wenn ihr Bock auf Trainingssachen. Die beide auch Rennfahrer, fahren beide für Team Colonia Kids. Wissen also wirklich, worüber sie reden. Super, super interessant. Macht Spaß dazu zu hören. Auch cool, wenn die so über ihre eigenen Rennen berichten und so. Das ist interessant. So, was haben wir hier? Nächste Frage von Lou, _, Kass. Ich gehe davon aus, er heißt Ludwig Kasimir. die Frage ist zeitlich relevant, nämlich, was passiert an Silvester? Morgen.
Genau.
Für uns morgen, für euch vorgestern.
Genau, ich hoffe, ihr hattet ein gutes Silvester.
Ihr seid gut rübergekommen.
Genau, seid gut rübergekommen, reingerutscht, habt noch eine Runde Rad gefahren, habt euch nicht erkältet. China-Böller sind ja eh verboten. Habt euch nicht die Hände wegfetzen lassen.
Aber hier knallt's schon die ganze Zeit, ne?
Ja.
Richtig, richtig Action, ja.
Alter Vater. Ja, da kommt auch wieder Hashtag richtig. Welpenschutz.
Ey, und ich muss dazu sagen, das soll Böller nicht, ich find's richtig nervig, aber ich glaube, wir haben tatsächlich Glück und unser Hund macht sich da nichts draus.
Geil.
Also, wir waren jetzt immer, wenn wir draußen waren, gestern haben die hier schon angefangen, die Raketen die Straße runterzuschießen, den ganzen Scheiß, den wir früher auch gemacht haben, und er hat da sehr interessiert hingeguckt, aber hatte keine Angst. Also, vielleicht haben wir großes Glück und es wird nicht so ein Horror, weil alle Hunde, die ich bisher hatte, für die war das absoluter Horror. Das ist so schlimm, ey. Die können da dran draufgehen, so einfach, weil die einen Herzstillstand ankriegen, weil die so krass sich einen weghecheln und so nervös sind. Das ist nicht cool.
Oh Mann,
die Armen. Bin ich kein Fan von.
Die Armen.
Ja, Mann.
Ja, also, was mache ich an Silvester? Genau, also ich gehe vors Tierheim und böller erstmal richtig fett einen ab. Nein, Scherz. Auch wir machen Raclette. Wir fahren morgen nach Mainz. Und machen entspannt. Also
ja, easy mit Freunden. Richtig entspannt. Es wird ja das, habe ich gestern gehört, das wärmste Silvester seit, keine Ahnung wann. Irgendwie in Berlin soll es 16 Grad werden. Also.
Stimmt, ja, habe ich auch gehört. Hier soll es 18 werden. Und dann war ich so, ah ja geil, gehen wir doch morgen eine Runde Radfahren. Das Fahrrad muss ich heute Abend noch in Frankfurt abholen beim Kollege, weil der morgen nach Berlin fährt. Und dann habe ich gemerkt, ich Idiot, habe einfach meine Hosen. Alles, was ich mit nach Frankreich geschleppt habe, habe ich gemacht, perfekt, ich lasse es da. Da muss ich nie wieder Radklamotten nach Frankreich mitnehmen. Von Winter bis Winter, Sommer, Herbst, Frühling, alles habe ich da. Und dann war ich zu Hause und dann fällt mir ein, so, ah, du Idiot, du hast jetzt die Hose da vergessen. Naja, we will see.
Naja, ja, Hosen sind auch überbewertet beim Radfahren, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, Jogging und ab geht's. Also du machst auch entspannt morgen.
Völlig, völlig entspannt, einfach nur mit ein paar Freunden und wir essen, wir machen auch Raclette schön die, was ist jetzt bei dir, die vierte Raclette-Peitsche. Ich muss dem Körper dann erstmal beibringen, dass es nicht jeden Tag 4 Kilo Käse gibt. Auf jeden Fall ist ganz entspannt, da sind kleine Kinder dabei, wir haben den Hund dabei, also keine Action so.
Perfekt.
Aber brauche ich auch irgendwie nicht mehr, Silvester überwertet.
Unvoll.
So, das waren die Privatfragen. aber du hast es richtig schön kategorisiert, ey.
Gut, ich habe mal angefangen. Im Endeffekt sind ja alle Fragen eigentlich relativ privat. Ja? Aber ich hatte mir gedacht, okay, komm, wie ihr schon mitbekommen habt, genau, sind es relativ private Fragen. Weil ob man jetzt Fisch oder Steinbock oder was auch immer ist, eigentlich die wichtigsten Fragen kommen jetzt. Henrik.
Das mit den Sternzeichen schon sehr wichtig. Und mit den Weizen, das war eigentlich das.
Ja, genau. Henrik oder Henrock, also eigentlich
Hendrock.
Hendrock mit 0. Klassisch, einfach hingefetzt, Blattgröße.
Ja, Blattgröße. Eigentlich ist danach auch alles geklärt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Frage, die packe ich in den sehr privaten Bereich. Mhm. Die ist mir auch ein bisschen unangenehm. und die tut auch ein bisschen weh, weil die Entwicklung der Gruppen und so weiter und so fort, vor allem im Privatgebrauch, klar, World Tour und so weiter ist noch ein bisschen was anderes, die tut dem geneigten Wattner, dem geneigten Großblattler schon ein bisschen weh, weil die großen Blätter sind ja auch nicht mehr so richtig groß.
Ja.
Und ich glaube, ich habe tatsächlich, also mein großes Blatt, und da ist das groß in Anführungszeichen zu setzen, ist 48 tatsächlich.
Oh ja, krass, das ist doch schon mal was. Also da muss ich passen, soweit ich mich erinnere, habe ich an der Kreissäge 54.
Alle Leute. Standesgemäß.
54 oder 56. Bin ich mir nicht mehr sicher.
Du hast da, glaube ich nicht, du hast ja die Dura-Ace dran, du hast da wahrscheinlich 52 oder 53. 54 wäre schon echt.
Ich glaube, ich habe wirklich auf der. Ja, doch, bin ich mir sicher, weil ich
das
dachte
musst
mir.
Das musst du nachreichen hier.
Ich muss.
Foto von der Blattgröße.
Ja, ich schreibe es dazu. 54. Oder ich rufe meine Mutter an, die muss nochmal nachgucken.
Die hat sie doch angebaut, die kannst du auch sagen, wahrscheinlich.
Ja. Nee, aber ich glaube, ich bin mir wirklich sicher, dass es 54 ist. Und ich dachte echt, immer, ne? Ich hätte es größer, ja. Weil ich bin mal, ich weiß, ich hatte mal einen 52er, damals auf dem Focusbike, und da meinte André Greipel zu mir, ja, Kollege, also das ist aber auf jeden Fall kein großes Blatt. Jetzt wusste ich noch in Köln.
Ja, ist witzig, ne? Früher war ja 50 kompakt, und mittlerweile ist ja alles kleiner dafür, mit einem 10er Ritzel. Aber ich weiß nicht, das geilste Fahrgefühl hatte ich, als ich bin ganz lange auf der Kreissäge One-By gefahren, also mit einem Kettenblatt, schön für Kriterium, vorne nur 52er Blatt. Und dann die erste Generation der Force One By von SRAM. Das war das Geilste. Eigentlich. Das war es nichts, also es war ja auch noch mechanisch. Nichts hat schneller geschaltet, nichts hat knackiger geschaltet. Kein bisschen Geräusch, weil die Kette immer auf richtig auf Spannung war. Das war, glaube ich, das Geilste. Und dann halt schön 52er Blatt vorne ran. Das war geil. Musst dir auch keine Gedanken machen, ob du runterschaltest oder nicht. War halt nicht.
Ja, ja.
Das war richtig, richtig OG großes Blatt. Das war geil.
Aha. Ja gut, also man muss ja viele Leute fragen, ja gut, pass auf, ich fahre vorne einfach und irgendwie, keine Ahnung, 146 oder sowas, sag ich, ist ja alles schön und gut, aber du brauchst ja immer einen Vergleichswert. Von daher, alle Wattner und Wattner da draußen, das Blatt kann noch so groß, noch so klein sein, wichtig ist zwei Blätter, weil sonst, wo ist der Vergleich?
Fehlt der Vergleichswert, ja. Das stimmt.
So, und ich glaube, jetzt schalten alle wieder aus, so gut. Die Frage wurde beantwortet, Blattgröße, so.
Blattgröße, können wir Haken dran, fertig.
Gut. Was hattest du gesagt, was war du 58?
48 hast du? Ist es bei mir.
48.
48.
48 bin ich, notiere mir das mal.
Ja, das ist krass. weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch hier mitmachen darf.
Doch, du hast ja zwei, du hast ja zwei Blätter. Du bist ja auch auf Zeit.
Ah, das stimmt. Das ist alles eine Frage der Relation.
You say it.
Hier, der Singer Sebastian, der möchte wissen, was war radfahrtechnisch euer bester Moment 2022? Das ist jetzt die Frage, ob das für uns privat gilt oder aus dem Pro-Peloton oder was ist damit gemeint?
Ach, ich denke mal, für uns persönlich, das ist ja an uns adressiert, sonst hätten sie ja hingeschrieben, Klammer auf. Also alles, was irgendwie, ob wir jetzt selber gefahren sind oder könnte ich mir auch vorstellen, boah, als Alpe d'Huez oder was weiß ich, ich vorm Fernseher richtig aufgesprungen bin, Rotwein übers Sofa gekippt habe, würde ich auch dazu stellen. Was?
Okay, dann mach du mal, wir können ja mal sagen, was wir machen einfach mal einen privaten und einen Profi.
Genau. Also,
was war's bei dir?
Privat dieses Jahr war auf jeden Fall, als ich mit der Marion dreieinhalb Tage durch die Pyrenäen gefahren bin. Das war wirklich einer meiner besten Radfahrmomente, wenn wir jetzt von ein bisschen Holiday-Modus und so weiter ausgehen. Weil jeder weiß, man kann manchmal nur 50 Kilometer fahren und das ist die geilste, Outfahrt oder der geilste radfahrtechnische Moment von 2022. Aber das fand ich schön, weil da hatte man Zeit, die Landschaft war gut. Es war auch interessant, mit dem Rennrad und mit dem Gravel-Hybridrad zusammenzufahren. Und das hat gepasst. Und auch untereinander, das ist natürlich auch sehr wichtig. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, generell so die Gravel-Touren, die ich in Berlin gemacht habe, wo ich so immer zu den Seen gefahren bin, das fand ich auch sehr schön. Ja, also Kalksee, Hashtag Kalksee, so, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und Paris-Roubaix, wo wir mit Hans Groh bei Paris-Roubaix und da die 145 Kilometer gefahren sind, das hat auch Bock gemacht. Ja,
ja, ja, geil. Ja, bei mir war es privat, waren zwei Sachen. Einmal die hier von unserem Standard-Firmenausflug, die beiden Touren da hin und zurück. Einfach ja. Richtig, das war richtig angenehm, es waren richtig geile Strecken. Das war richtig, richtig schön, mit allen da irgendwie unterwegs zu sein, mit der ganzen Firma auf dem Rad zu sitzen. Das war sehr harmonisch alles. Das war richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen, Hin- und Rückweg. Und ich glaube, dass ich tatsächlich im Frühjahr, ich weiß nicht, ob das dieses Frühjahr war oder ob das letzter Herbst war, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war es, bin ich mit meinem Kumpel Paul auf Mallorca Sabataya gefahren, also Tankstelle, für die, die es kennen, von Selva aus. Und habe da meine Bestzeit da hoch quasi geknackt. Und das, obwohl ich da schon auch in relativ gut trainiert und Trainingslager hochgefahren bin. Klar, Paul hat mich da solide gepaced, aber das war auch nicht schlecht, so zu wissen, dass man da schon auch noch was rausquetschen kann, ohne richtig im Saft zu stehen, das war auch ganz gut. Und professionell war es für mich, gab es zwei, vorm Fernseher zu sitzen und Tanja Erath im Break in Paris-Roubaix zu sehen, das war auf jeden Fall richtig geil und dann auch teilweise alleine führend. Das war ein Moment und der Sieg von Binyam Girmay bei den Klassikern. Das war auch absolut Gänsehaut und ganz wichtig und sehr, sehr geil.
Stimmt. Och, ich kann jetzt auf der professionellen Ebene könnte ich jetzt gar nicht so ein Event raussuchen, wo ich weiß, wow, das war's.
Ja, ist es bei mir auch jetzt nur, weil ich diese beiden Sachen gerade im
Kopf habe. Ja. Also da muss ich leider passen, weil da habe ich dieses Jahr schon recht viel Radsport gesehen und es gab echt viele geile Momente.
Eine Sache auch jetzt so ganz aktuell, diese ganzen Weihnachtscross-Rennen, haben auch mega Spaß gemacht zuzugucken, gerade weil sich halt auch wieder schön Van Aert und Van der Poel richtig schön gebettelt haben. Pidcock hat da noch so ein bisschen mitgemischt. Das war auch absurd, dass sie in so einer eigenen Welt fahren, ne? Also die ganzen Cross-Profis fahren halt dann irgendwie so 2 Minuten hinter denen über die Ziellinie und die machen das da vorne unter sich aus.
Ja.
Das ist halt schon absurd.
So, komm, lass auf jeden Fall Top 10, Top 15 dranbleiben, so. Ja, okay, aber gut, die fahren mit dir halt so gut, also Podium können wir eh vergessen. Und die beiden sind immer so, ja, okay, gut, 1, 2
oder 3. Ja, das ist crazy, weil für die geht es dann halt auch so um Top 10s und so, ne? Und die haben halt mit dem Rennen dann eigentlich gar nichts mehr zu tun, aber es ist halt trotzdem geil, wirst du Achter. Also ist halt immer auf dem Zettel, ist immer noch World Cup Achter, mega. So,
apropos jetzt, wo du sagst, Tom Pidcock, da wo er bei der Abfahrt nicht innen überholt hat, sondern außen überholt hat. War das bei der Tour? Wo der sich so geisteskrank reingelegt hat?
Ja.
War auch sowas, wo ich schon gedacht habe, mein lieber Scholli, alter Vater.
Ja, oder Tom Pidcock ist aber gerade ein heißes Thema, weil vielleicht hast du es mitgekriegt, die meisten werden es vielleicht mitgekriegt haben, der hat den Com auf Sacalobra geknackt, um 2 Minuten und das ist auch tatsächlich in den Berichterstattungen, ne? Sacalobra, dieser Anstieg da auf Mallorca, bei den Crossrennen, überall wird es erwähnt, überall wird es gefeiert und so weiter und da hat mich Maxe darauf hingewiesen, da müsste man mal genauer hingucken. Weil es gibt wohl Quellen, die sagen, dass er hinterm Roller gefahren ist. Es gibt keine Beweisfotos, aber wir kennen Leute, die es gesehen haben, sagen wir mal so. Maxe hat sich da richtig geil reingenerdet. Der hat so Plugins für Strava auch und so. Und der meinte halt, dass man das so aus den Daten wohl auch rauslesen kann, dass sein Draft, also sein, ich glaube, CDA-Wert ist es, dass der wohl unfassbar niedrig war bei seinem Kommen da hoch. Und wenn es halt wirklich stimmt, dann wäre es halt richtig assig. Irgendjemand müsste da mal, hier Science-Podcast, ihr seid dran, ihr müsst da mal der Sache auf den Grund gehen. Weil der den Com vorher hatte, hat es halt gefilmt, Man kann sich das Video auf YouTube angucken, mit Leistungsdaten um allen drum und dran. Und ich glaube, das war sogar kein Profi. Und der hat sich den halt geholt und jetzt 2 Minuten nochmal drauf. Das ist schon richtig krass. Ja. Also da muss mal hier die Detektei Science Podcast muss da mal zuschlagen und sich mal die Werte ganz genau angucken. Und vor allem, er stellt diesen neuen Com auf und wird aber dann bei den ganzen Crossrennen von den beiden anderen abgehängt. Weiß ich jetzt nicht genau. Klar, andere Belastung ist klar, aber wäre mal interessant zu sehen, was die Profis mit den Zahlen da sagen, wenn sie sich das mal genau angucken.
Okay, also brauchen wir auf jeden Fall ein Moped nächstes Jahr.
Moped, genau. Ich würd auch, und ich brauche noch eine Garmin, hier eine Garmin oder Wahoo-Halterung fürs Moped dann.
Stimmt, ja. Das war nicht falsch abbiegt.
Weil auch hinter Moped reicht das nicht. Ja. So, dann lass mal weitergehen. Du hast hier noch Bikepacking-Fragen. Da bin ich ja der richtige Ansprechpartner. Aber du kannst dazu was sagen. 18Sebastian01 will nämlich wissen, welche Gegend in Deutschland würdet ihr Bikepacking-Einsteigern für 3-4 Tage empfehlen?
Ich würde mal sagen, es gibt keine ideale Gegend. Ne? Also ich meine, klar könntest du sagen, ah ja, pass auf, fährst du in Schwarzwald, wohnst du aber irgendwo oben in Kiel, da bist du erstmal damit beschäftigt, mit dem Zug da runter zu fahren oder andersrum. Ich glaube, ich würde einfach mal gucken, so anhand von dem, was irgendwie in deinem Umfeld irgendwie so vorhanden ist. Also klar, wenn du natürlich sagst, oder wenn man natürlich sagt, ach, mir ist es eigentlich egal, ich fahre auch gerne noch einen halben Tag Zug in eine gewisse Region, Fichtelgebirge, irgendwo nach Bayern in den Wald oder Alpenrand oder in die Pfalz, go for it, keine Frage. Ich finde es eigentlich am cleversten, wenn man, sagen wir mal, Einsteigermodus ist, dass man vielleicht guckt, okay, was gibt's für Freunde, Bekannte, Familienangehörige oder Campingplätze irgendwie in einem gewissen Radius, ja, dass man sagt, okay, pass auf, ich will jetzt von Berlin nach Köln zum Beispiel. Ja, das hat zum Beispiel ein Freund von mir gemacht. Der ist davor noch nie viel Fahrrad gefahren, hat gesagt, er hätte da jetzt Bock drauf, er fährt von Berlin nach Köln. Und dann haben die einfach mal geguckt, okay, wo gibt's Campingplätze, und immer so die Etappen immer ein bisschen von der Strecke, sagen wir mal, erhöht. Die sind angekommen und fanden es mega geil. Klar kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es auch noch andere schöne Regionen in Deutschland. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, würde ich jetzt nicht sagen, okay, pass auf, das ist die Region, die beste Region, wo gibt es zum Bikepacken. So, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Klar, wenn ihr sagt, ja, wir haben Bock, mit dem Fahrrad Berge zu fahren, ist es natürlich nicht verkehrt, irgendwo hinzugehen, wo es, ob das Schwarzwald, Taunus, Spessart, irgendwo in die Alpen ranzufahren. Weil wenn man jetzt oben in Hamburg ist, puh, ja, da muss man schon oft irgendwie den, wie sagt man da, diesen, wie sagt man, den Wall vom Meer, den Deich hoch und runter fahren, um auf seine Höhenmeter zu kommen, so, weißt du? Aber wenn ihr sagt, wir haben Bock auf Gegenwind, dann ist natürlich, würde ich sagen, Norddeutschland auch geil.
Aber ist nicht für Bikepacking-Einsteiger wahrscheinlich auch so ein paar infrastrukturelle Sachen irgendwie relevant? Irgendwie, keine Ahnung, man hat irgendwie mehr oder weniger immer im Umkreis von, weiß ich wie vielen Kilometern, die Möglichkeit, zu einem Bahnhof zu kommen oder irgendwie solche Sachen. So einfach, keine Ahnung, wenn man halt tatsächlich, also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann kann man halt immer noch Abbruch rufen und dann ist halt Bahn nach Hause. Oder man checkt irgendwie, dass man, keine Ahnung, zumindest Zivilisation in der Nähe hat oder Radläden, falls man, also gerade so bei Sachen wie Defekten oder sowas, ne, dass man voll, halt nicht so völlig wild irgendwo ist. Kette reißt, man hat keinen Kettennieter dabei, ja, dann sollte man gucken, dass man irgendwo in die Nähe kommt, wo man das auch wieder geregelt
fixen kann.
Ah, apropos, hier Bikepacking Einsteiger, beziehungsweise Bikepacking, nicht Einsteiger, weil das war auf jeden Fall keine Einsteigerleistung. Kurzer Querverweis. Empfehlung, die On Her Own Doku von der Wiebke Lühmann, die, ich glaube, in 30 Tagen von Hamburg ans Nordkap gefahren ist. Geht's bei YouTube richtig geil, ich glaube so 35 Minuten. Richtig krasse Leistung erstmal und schön dokumentiert, ganz cooler Eindruck, ohne dass es halt so ein ewig Ding ist, obwohl sie 30 Tage unterwegs war.
Und über 3000 Kilometer, glaube ich, sie gefahren, gell?
Wie viele?
Über 3000, soweit ich weiß.
Ja, ist auf jeden Fall richtig krass. Also das ist richtig, richtig krass. Und ich glaube, sowas sich angucken für Bikepacking-Einsteiger ist auch immer gut, damit man mal so ein bisschen so sieht, was einen da begegnen kann.
Genau, weil das pusht natürlich auch. Und was natürlich dann auch hilfreich ist, was Bene auch angesprochen hat, okay, dass man jetzt nicht komplett in der Pampa ist. Ich sag mal so, in Deutschland ist ja, relativ, bist du eigentlich relativ immer in der Nähe von irgendwelchen menschenbewohnten Siedlungen, sag ich mal so. Aber klar, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Harz ist, irgendwo am Arsch der Welt oder im Hunsrück, da kann es schon mal sein, dass man da nichts ist. Aber in Komoot gibt es ja das Feature, dass man auch so Bikepacking-Touren eingeben kann, die dir dann extra nochmal die einzelnen Etappen vorberechnen, Kilometeranzahl, und man kann dort natürlich auch angeben, pass auf, Bahnhof, EC-Kartenautomat, Campingplatz, Schutzhütten etc. pp. Verschiedene Options kann man anzeigen lassen, dass man da dann so gesagt schon mal auf dem, sagen wir mal, auf dem selben Weg ist. Ja.
Und Wasserstellen. Im Sommer, wenn ihr im Sommer Bikepacken wollt, auf jeden Fall checken, dass ihr überall immer genug zu trinken kriegt. Ja. Weil das kann euch den Tag richtig vermiesen.
Voll.
Und es kann auch einfach gefährlich werden.
Genau. Nicht, dass man.
So, lass mal so. Das war Bikepacking. Lass mal hier. Nächste Frage ist richtig schnell abgehandelt. Ramon JTR1 möchte wissen, geilste Regenjacke mit kleinem Packmaß. Habe ich nicht, fahre bei Regen nicht, keine Antwort. Kenne ich nicht.
Das ist schlau.
Brauche ich
ja,
nicht.
Ja, ist eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Ich meine, jede Brand hat ihre Regenjacke, keine Frage. So, umso kleiner, umso leichter. Aber ich gebe dir, Bene, recht, ich bin auch lange, lange nicht im Regen gefahren. Ich hatte in den Pyrenäen hatte ich eine dabei, eine kleine. Hot Pack No Rain Jacket von Sportsful. Gut, ich wurde nicht nass. Vielleicht gibt es noch kleinere, kann natürlich auch sein. Die war auch klein, kompakt, leicht, Hightech. Aber das ist das, wo ich jetzt sagen würde, okay, die bin ich das letzte Mal, soweit ich weiß. Und ich hatte mal eine von Oakley. Die war auch so komplett wasserdicht. Da ging aber auch nichts rein, nichts raus. Die war ein bisschen schwerer vom Transport. Aber ja.
Pelle.
Genau.
Ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber das liegt ja auch einfach daran, also dadurch, dass ich jetzt nicht viele Tipps fürs Bikepacken hatte, liegt auch wahrscheinlich auch, ist auch der Grund, weshalb ich nicht besonders viel Regenjackenerfahrung habe. Weil wenn ich fahre, dann, und es fängt an zu regnen, entweder stelle ich mich halt irgendwo unter oder ich fahre halt weiter, weil ich dann auch eh in einer Stunde oder zwei wieder zu Hause bin. Daher habe ich da keine Tipps für packable Regenjacken.
Wir hatten hier noch eine nette Frage für Jedermann, Frau, Events für 2023. Da würde ich eigentlich fast sagen, ob wir die nicht für die nächste Stunde aufheben, weil mir fallen jetzt nur zwei ein. Aber ich glaube, für alle ZuhörerInnen wäre es cool, wenn wir dann nochmal so ein bisschen, welche sind wir selber mal gefahren? Was gibt's vielleicht? Gibt's was Neues, was kommt? Gibt's vielleicht auch nach der Folge den ein oder anderen VeranstalterInnen oder Wattner oder Wattnerin, die sagen, ey, pass auf, das bin ich letztes Jahr gefahren, das fand ich assegal, das könnt ihr auf jeden Fall erwähnen. Oder Bene, was meinst du?
Stimmt. Finde ich auch, können wir eine kleine Extra-Folge beziehungsweise in die nächste einfach mit einbauen. Weil wir jetzt, wir haben ja noch relativ
viele Fragen. Wir haben richtig viele Fragen und ich muss auch in 10 Minuten Schluss machen. Suchen wir uns nochmal eine raus. Würde ich sagen, oder was sagst du?
Wir gucken, jeder hier ist eine sehr gute, der Loyal Albrecht, fragt nämlich, zu welchen Rennen kommt ihr im kommenden Jahr für Autogramme und Fotos? Da stellt sich mir die Frage, ob wir mit Wanderpool Fotos machen oder will irgendjemand uns Fotos machen? Ich weiß es nicht genau, aber es gibt Pläne, dass wir zu Rennen kommen. Da können wir im Detail noch nicht zu sehr drüber sprechen, aber es gibt auf jeden Fall Pläne, dass wir anwesend sind und so ein bisschen von dort berichten, aber dazu bald mehr, würde ich sagen.
Genau. Also ich hoffe, ich bin 1. Mai wieder da, Eschborn Frankfurt, Tour de France, aber das wird sich jetzt auch alles im Anfang des Jahres, denke ich mal, bei uns entwickeln, wo wir sagen können, okay, da sind wir auf jeden Fall safe am Start. Kleine und auch große Rennen.
So machen wir das.
So, dann hat
es gab ein paar Fragen zu 8000 Watt Standard Colabo oder was, 8000 Watt oder 8000 Hertz? Weiß gar nicht genau. Aber gab es ein paar? Genau. Hier Standard 8000 Watt Colabo.
Wollten wir die?
Ja, na, ist ja quasi eine durchgehende Colabo.
Ja. Ein Special Bike.
Special Bike wollen die Leute.
Ja, das schreibe ich gleich mal. Ich setz mal eine Mail auf an Max.
Ja, ich setz mal eine Mail. Direkt nach ganz oben. direkt nach ganz oben eskalieren und mal anfragen, was da geht.
Ja, vielleicht eine Special Edition, ja, auf jeden Fall. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Aber gut, da müssen wir in der, in der Production-Zentrale mal eine Anfrage stellen. Wir sind ja hier nur mit der Marketingabteilung im Gespräch.
Ja, ganz kleines Lichtchen, ich habe da gar nichts zu sagen. Also das ist bei mir völlig falsch, diese Frage.
So.
Hier auch, das ist vielleicht eine interessante Frage. Was haltet ihr von Bikefits? Kann man auch mal länger drüber reden? Kurz und knapp unbedingt machen. Also was heißt unbedingt machen? Wer die Möglichkeit hat, sollte und viel fährt, das hilft krass. So, das, also wirklich mal vernünftig aufs Rad gesetzt zu werden, gerade wenn man sagt so, oh, ich bin mir da nicht so sicher. Also wenn man sich gut auf dem Rad fühlt und alles top ist, es tut auch nach langen Touren nichts weh und so, dann alles cool, dann musst du es nicht machen. So, ja? Dann könnte man was verbessern wahrscheinlich, aber das ist dann nicht so wichtig. Aber wenn ihr das Gefühl habt, oh, weiß ich jetzt nicht, ich fühle mich da so ein bisschen fehl am Platz auf meinem Rad und so, dann unbedingt einfach mal machen. Oft hilft es einfach so, wenn man irgendwie jemand Erfahrenes im Freundeskreis hat, irgendwie zu einmal zu fragen, hier, guck dir mal bitte mich von der Seite beim Radfahren an, was denkst du? Oft sind es halt super banale Sachen so, aber wenn man sagt, boah, hier, ich habe echt ein Problem, weil das tut mir immer weh nach dem Radfahren und so, auf jeden Fall mal einen guten Bikefit machen, das hilft auf jeden Fall. Da könnt ihr euch mal im Internet ein bisschen reinlesen. Da gibt es viele, viele Ansätze, viele Philosophien. Müsst ihr gucken, wer da bei euch in der Nähe ist, wer da Bock hat. Ein paar machen auch Ferndiagnose, so über Video gibt es auch. Lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwas im Argen. So.
Ja. Oder gerade wenn man auch merkt, okay, geil, das ist jetzt nicht so, ich fahre gerne damit regelmäßig zur Arbeit, sondern auch irgendwie vielleicht, ja, da entwickelt sich was raus. Weil ich persönlich hatte auch ein Bike-Fitting gemacht, aber auch erst, sagen wir mal, eher später. Ich glaube auch erst nach 2-3 Jahren oder sogar 4 Jahren, dass ich mir da mal überlegt habe, ah, okay, vielleicht, klar, man tüftelt ja immer selber noch ein bisschen rum, ein bisschen Sattel hoch, Sattel runter, das sind ja so die Classics. Aber wenn man sich mal reinliest, ach krass, das kann auch daran liegen, wie sind die Pedale eingestellt, nach vorne, nach hinten. Der Klassiker, der Vorbau, braucht man überhaupt einen neuen Vorbau oder sind einfach nur die Pads falsch eingestellt? Ist es eigentlich so ein kleines Investment, auch wenn die ein oder anderen Bikefitter gleich sagen, okay, pass auf, wir machen das Komplettpaket, kann man natürlich auch erstmal sagen, ey, pass auf, ich brauche erstmal für die und die, das und das fahre ich oder das und das habe ich vor, kann man da so Pakete machen, die dann aufeinander aufbauen. Was auch in dem Sinne gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub macht im Ausland und hat Lust, sich dort ein Fahrrad auszuleihen und jetzt nicht immer die Möglichkeit hat, sein Fahrrad mitzunehmen und der Fahrradverleihservice professionell ist, kann man dort auch seine Daten eingeben, die man beim Bikefitting bekommen hat. Also die sagen, auf deine Größe gibt es verschiedene Werte vom Fahrrad, die gespeichert werden können, dass wenn du dir externen Fahrrad ausleihst aus derselben Gruppe, weil da gibt es immer noch Unterschiede, ob das jetzt Downhill, Rennrad, Gravel oder auch Hollandrad oder Lastenrad ist. Und dann könnt ihr die einfach durchgeben und dann geht's ab. Also ja.
Und ganz wichtig, wenn ihr mal ein Bikefit gemacht habt, lasst euch da auf jeden Fall die Daten alle geben und vor allem super wichtig, Stack und Reach. Das heißt, wenn ihr mal ein neues Rad holt, könnt ihr da immer gleich gucken, oft in den Größentabellen muss Stack und Reach angegeben sein, weil sonst ist es Mumpitz. Und dann könnt ihr direkt sehen, okay, das Rad passt mir grundsätzlich und dann kann man halt so Feintuning machen, ne? Weil sonst holst du dir einfach eine falsche Größe vom Rad. Das kann halt auch ein Downer sein, ne? Wenn du Bikefitting machst und du hast dir einfach mal so auf die Schnelle ein Rad geholt, kann auch sein, dass der dir sagt, dass das Rad zu klein oder zu groß ist, so. Das kann natürlich auch passieren. Aber dann lieber aktuell, glaube ich, kann man Räder ganz gut verkaufen. Lieber da dann doch mal drauf achten, dass man das irgendwie wieder los wird und sich ein passendes holt, weil sonst hat man auch keinen Spaß damit.
Voll. Also, genau. Hast du einen Tipp in Berlin, wo man Bikefit macht? Wenn man jetzt nicht beim Fonsi macht? Ach so, macht ihr überhaupt noch Bikefitting?
Fonsi? Ich glaube, also ich bin tatsächlich sehr, sehr auf einer Linie mit Fonsis Philosophie. Mein Fit ist auch sehr nah an dem, was er grundsätzlich predigt und den Leuten auch sagt und womit, glaube ich, bisher auch alle echt gut gefahren sind. Er war ja auch maßgeblich an der Entwicklung der unserer Project Compact Geometrien beteiligt. Das heißt, alle unsere Fahrräder von Standard unter 52 sind ja mit speziellen Geometrien. Das heißt, die machen die nicht einfach kleiner, sondern die werden angepasst an kleinere Körpergrößen. Das heißt, damit das alles biomechanisch deutlich besser funktioniert. Was auch, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht auf einer kleinen Größe fahre, aber was, so wie ich das höre, extrem gut funktioniert. Also Leute, die wechseln von anderen Marken zu uns, die sagen, ey, okay, krass, so gut kann man auf dem Rad sitzen, so einfach, weil die Geometrien angepasst sind. Da war Fonsi maßgeblich beteiligt. Und das funktioniert auch für größere Fahrer. Also ich bin 1,87 und die Philosophie funktioniert so. Das ist halt geil. Also richtig, richtig laienhaft runtergebrochen. Sattel nach vorne, Vorbau lang. Du sitzt, das ist einfach gut, weil du sitzt dichter über dem Tretlager. Die Hüfte, die öffnet sich, ne? Das Becken öffnet sich, du hast halt mehr Platz. Also das funktioniert schon ganz gut. Ich glaube, was so viele Leute machen, die setzen sich erstmal rauf, sitzen zu tief, zu weit hinten und dann kriegst du auch gar keinen Druck aufs Pedal. Genau, da einfach mal so ein bisschen das checken. Zurück zu der Frage in Berlin, ja klar, Diagnose kann man natürlich machen, ne? Diagnose Berlin, die machen das. Ich weiß gar nicht genau, wen es hier noch so gibt.
Würde ich alle Fahrradfreunde und Freundinnen fragen, die über 10 Jahre Rad fahren, sagst so, ich fahr mal neben mir, wie sieht's aus?
Ja, genau. Das würde ich tatsächlich als erstes machen, irgendwie mal auf einer Gruppenausfahrt checken, okay, oder wen kennt ihr? Ja. Wer fährt schon lange? Wer sitzt für euer Empfinden sehr gut auf dem Rad und dann einfach mal fragen, ey, guck mal irgendwie, meinst du, das ist gut so? Dann kann sein, dass das heißt, ja, sieht doch vernünftig aus, Lenker vielleicht ein bisschen schmaler oder ein bisschen breiter, je nach Kreuz. Das ist übrigens ein krasses Ding, was voll viele unterschätzen, die richtige Lenkerbreite, weil das ist ja bei den meisten Radherstellern echt ein Problem, dass du Einheitsgrößen hast und dann holst du dir halt irgendwie ein 52er Rad und hast aber einen 44er Lenker drauf und das passt ja vorne und hinten nicht zusammen, so, ne? Du musst das halt, also wenn ihr euch ein Rad holt, achtet drauf, dass ihr die Lenkerbreite auswählen könnt und messt einfach mal eure Schultern. Also im Idealfall gehen eure Arme von den Schultern gerade zu den Bremsen runter und dann könnt ihr einfach mal gucken, messt einfach Schulter zu Schulter, außen und war witzig, ich war mal bei Diagnose zu einem Bike-Fitting, beziehungsweise vor allem zur Diagnose für Saisonvorbereitung. Und Raphael meinte dann so, ja, was hast du für einen Lenker drauf? Und dann meinte er, ich habe einen 830er drauf. Also ja, okay, den wechseln war bestimmt, du bist ja total groß, das ist ja viel zu schmal. Meinte ich so, ja, bin ich gespannt, so, weil es halt war halt mein Go-To-Lenker, also war ich halt, bin ich ja immer gut gefahren mit, dann hat er meine Schultern ausgemessen und hat halt gemessen, okay, meine Schultern sind halt genau 38 Zentimeter, weil ich halt super schmale Schultern habe und meinte, ah nee, krass, okay, dann hatte ich dein Gefühl da wohl nicht betrogen und ich bin dann für 2 Saisons bin ich sogar auf einen 36er Lenker gewechselt und jetzt im Ruhestand wieder auf 38.
Ah, das ist gut. Ja, 36 kannst du ja auch schön in die freie Lücke reinschieben.
Da passt du überall rein, das ist super. Aber jetzt 38er und die Hutz ein bisschen nach innen, belgisch, habe ich auch wieder schön Platz.
Sehr gut, sehr gut. Genau, also wie gesagt, ihr habt es gehört, in Berlin Diagnose oder halt einfach Freunde fragen, die schon länger Rad fahren. Ich selber habe damals, wie gesagt, beim Fonsi gemacht oder hier im Radlabor in Frankfurt, damals noch beim Henrik. Und da war ich kurz vor meinem, ich glaube doch, Marokko-Gravel-Abenteuer, habe ich das nochmal gecheckt. Dass wir das nochmal so einstellen auf Long Distance, also längere, bisschen gemütlicher, nicht so aggressiv sitzen. Und was aber, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn ihr in der Position seid, mit der ihr schon länger fahrt und auf einmal jetzt
sagt, ihr fühlt euch wohl damit, dann fahrt damit.
Genau, genau. Und wenn ihr dann nochmal sagt, okay, pass auf, ich gehe jetzt 2 Wochen, fahre ich durch, keine Ahnung was, und sagt, kommt auf die Idee, ach, ich mache einen neuen Lenker, eine neue Hose ziehe ich mir an, ich wechsle auch meine Socken und nehme neue Radschuhe, lasst es lieber sein. Mach die 2 Wochen durch und fang dann mit ein paar Gimmicks an.
Auf jeden Fall. Nicht vor größeren Aktionen plötzlich alles umstellen. Das never change a running system. Da muss man nicht viel machen. Wenn es passt, wenn man keine Schmerzen hat, man gut drauf sitzt, dann muss man auch vielleicht gar nicht viel verändern.
Perfekt. Von daher.
Das ist unser Abschlusswort, weil du musst los zum Zug.
Genau, ich muss los zum Zug. Du hast Hunger, aber. Mhm. die restlichen Fragen, wir haben hier noch einige, die werden wir auf jeden Fall in den nächsten...
Die streuen wir immer mal wieder ein. Genau. Also könnt uns auch gerne weiter Fragen stellen. Wir streuen da immer mal wieder Fragen ein. Vielleicht machen wir da eine kleine Kategorie draus. Wir müssen nur gucken, dass es nicht zu lang immer wird.
Ja.
Aber nee, sehr schöne Fragen. Vielen Dank dafür. Wir bauen die nach wie vor immer mal so ein bisschen ein. Und würde sagen, da machen wir für dieses Jahr das letzte Mal einen Deckel drauf.
Genau, machen wir
und,
das.
Und wünschen euch einen schönen Start in die Woche, einen schönen Start ins neue Jahr. Und ja, auch danke, dass ihr dabei seid. Ist ja auch schön.
Genau, wir sehen uns 2023, hoffentlich wieder mit allen von euch. Und genau, vamos.
Vamos, Deckel drauf. Julie, es war wieder schön. Wir sehen uns im neuen Jahr.
Machen wir das. Alla.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt.